Am Anfang deines Buches versuchst du eine Kapitalismusdefinition in einem Satz zu geben. Lies den uns doch bitte einmal vor.
Ja, ich weiß nicht, ob ich heute lesen kann. Kapitalismus ist die Funktionsweise von Gesellschaften, die auf der Erzielung von Gewinn und der Vermehrung der hierfür eingesetzten Mittel, die als Kapital zu bezeichnen sind, durch den Kauf und Verkauf von Waren oder die Erbringung und den Verkauf von Dienstleistungen beruhen.
Da gibt es ja nun eine Analogie zu dem Satz, mit dem Marx sein Hauptwerk, das Kapital, beginnt. Dieser lautet, Zitat, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als eine Elementarform, Zitat Ende. Marx spricht hier also von der kapitalistischen Produktionsweise, die in einer gegebenen Gesellschaft herrscht, du vom Kapitalismus als Funktionsweise von Gesellschaften. Was ist denn nun Kapitalismus? Eine Produktionsweise, eine Funktionsweise, eine Gesellschaft?
Alles zusammen. Also bei Marx kommt Kapitalismus als Gesellschaft gar nicht vor. Es kommt manchmal das Wort kapitalistisch vor, sogar sehr häufig, oder auch Kapitalismus. Da meint er aber eigentlich, um noch ein Wort dazu zu bringen, eine Wirtschaftsweise, eine Betriebsweise und letzten Endes nichts anderes als die drei Buchstaben G, W, G-. Das kommt in vielen Gesellschaften vor. Auch im Sozialismus kam das bekanntlich vor. Der Casus Knactus entsteht durch das Wörtchen herrscht. Gesellschaften, in denen diese Wirtschaftsweise, G, W, G- herrscht, sind kapitalistische Gesellschaften. Also es besteht dieser Unterschied durchaus zwischen Funktionsweisen und Gesellschaften, in denen diese Funktionsweise herrscht.
Das bedeutet aber schon mit anderen Worten, dass es diese Produktionsweise auch in früheren Gesellschaften, nicht kapitalistischen Gesellschaften, gegeben hat.
Klar, in mittelalterlichen Städten gab es Kapital, aber kein Kapitalismus. Es war nach wie vor der Feudalismus. Dann hat ja nun der begabte Walter Ulbricht 1963 durchgesetzt, im Sozialismus, das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaften. Da wurde der Gewinn zur Kennziffer gemacht, also Gewinnerzielung durch Einsatz von Fonds, nannten die das. Die kann man auch als Kapital bezeichnen. Gab es auch im Sozialismus. Trotzdem war es Sozialismus, außer in der Fantasie einiger Maoisten, da war es halt schon Kapitalismus. Die haben das halt nicht verstanden.
Dass sich die eingesetzten Mittel zur Erzielung des Gewinns, dass sich das Kapital also in privatem Eigentum befindet und auf dieser Grundlage der Gewinn privat angeeignet wird, ist nicht so grundlegend für den Kapitalismus, dass er in den ersten Satz gehört?
Ja, das habe ich vorausgesetzt, nicht? Gut, erste Auflagen sind ja dafür da, dass zweite Auflagen daraus gemacht werden. Man könnte vielleicht für Marburg, wo das noch nicht so bekannt ist, eine Marburger Ausgabe machen, wo man den Satz dann ein bisschen ergänzt. Das würde man dann nennen, Kapitalismus ist die Funktionsweise von Gesellschaften, die auf der Basis des Privateigentums an den wichtigsten Zirkulations- und Produktionsmitteln auf der Erzielung von Gewinn und Vermehrung der hierfür eingesetzten Mittel, die als Kapital zu bezeichnen sind, durch den Kauf und Verkauf von Waren oder die Erbringung und den Verkauf von Dienstleistungen beruhen. Wird das Satz halt ein bisschen länger, dann wird es, kostet 99 das Buch, dann kostet es wahrscheinlich dann 10 Euro.
Ja, Marburg, danke für die Ergänzung. Wie schon in deinem vorletzten Buch, G-, kleine Geschichte des Kapitalismus, das den in diesem Buch abgehandelten Stoff ausführlicher behandeln, deswegen auch teurer ist, gehst du der Frage nach, aus welchen Quellen der Gewinn im Kapitalismus denn nun erzielt wird, eine Kontroverse, die eine sehr lange Geschichte hat. Aus welchen Quellen sprudelt denn der Gewinn des Kapitalismus?
Ja, dieses Buch G-, das muss auch eine neue Auflage haben, weil in dieser Frage eine erfreuliche Entwicklung stattgefunden hat, beziehungsweise ein nachholendes Wahrnehmen von Erkenntnissen, die andere vorher schon mal hatten. Es gibt verschiedene Arten, aus denen der Gewinn entsteht. Die einfachste Vorstellung ist ja, dass jemand eine Ware kauft und einfach teurer verkauft. Das ist eine Form des Beschisses, nicht? Da setzt sich auch Marx mit auseinander und sagt, das kann ja eigentlich letzten Endes nicht sein, denn jeder Verkäufer, der ist ja dann auch wieder Käufer. Das heißt, der betrügerische Aufschlag, den er auf eine Ware legt, auf den Preis legt, kommt anschließend wieder auf ihn zurück. Das erzählt Marx ja nur, oder diese Widerlegung dieser Marking-up-These bringt Marx ja nur, um mal wieder zu zeigen, dass er es besser weiß. Er ist nämlich der Ansicht, dass der Gewinn auf unbezahlter Mehrarbeit der Lohnarbeitskräfte beruht. Das ist der berühmte Mehrwert. Da gibt es eine schreckliche Rechnerei, weil die Kapitalisten sagen, das ist doch eigentlich Unsinn. Natürlich, wenn ich eine Arbeiterin 6 Stunden beschäftige und die erwirtschaftet, sagen wir mal, ihren eigenen Lohn in der Zeit, das wären mal 3 Schilling im Beispiel, dann lasse ich sie anschließend unbezahlt weiterarbeiten, da entstehen nochmal 3 Schilling, das ist mal Mehrwert. Das sagst du, Marx. Ich Kapitalist sage aber halt, ich muss ja, damit die bei mir arbeiten kann, auch sogenanntes konstantes Kapital bereitstellen, also Anlagen, Maschinen und Rohstoffe. Und der Gewinn muss durch die Gesamtsumme der Aufwendungen geteilt werden. Und da habe ich natürlich eine weit geringere Profitrate als eine Mehrwertrate. Erklär mir das, Marx. Marx, der Feigling, ist vorher gestorben, bevor ihm das erklären konnte. Und das ist eine 100-jährige Diskussion, wie die auf Arbeitswert beruhende Werte einer Ware in Preise umgerechnet werden können. Da scheint ein Problem zu bestehen. Drittens gibt es natürlich die heute herrschenden Theoretiker, die Neoklassiker, die sagen, naja, mit dem Arbeitswert, das ist so ein Input, das kann man gar nicht sehen, wie viel Arbeit in der Ware eingegangen ist. Machen wir es so einfach so, gucken wir, was hinten rauskommt, nämlich der Preis einer Ware bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage und nicht nach dem Input von Arbeit, also gibt es auch keinen Mehrwert. Gut, kann man sagen, das ist gut beobachtet, ist auch viel leichter, muss man nicht so viel analysieren. Das Problem ist nur, wenn Angebot und Nachfrage sich ausgleichen, kann kein Gewinn entstehen. Erklärt uns das mal, ihr Neoklassiker. Dann stottern sie auch ein bisschen rum und murmeln was von Kapitalproduktivität. Da kommt aber zu Glück dann Josef Schumpeter, das heißt, er kam 1911, 12 und sagte, nein, der Gewinn ist eigentlich immer nur ein Innovationsgewinn. Wenn jemand ein besseres, billigeres und begehrteres Produkt als erster auf den Markt bringt, dann kann er einen höheren Preis erzielen als alle Konkurrenz und das ist der Unternehmergewinn. Schöne Frage, was machen wir denn mit dem Zweiten? Der Zweite wird dann nicht so einen großen Unternehmergewinn bekommen. Und wenn irgendwann alle einen Computer haben, dann entsteht offensichtlich gar kein Gewinn mehr. Darauf hat nun wieder Schumpeter nichts zu sagen, so ist es ein großes Gestotter. Dann gibt es natürlich noch die ganz genauen Beobachter, die sagen, es ist Monopolgewinn. Also wenn ein Markt beherrscht wird von einem Unternehmen, kann es einen Monopolgewinn erzielen. Ja, kann man sagen, Monopolgewinn ist aber immer ein Extragewinn. Was ist aber der Normalgewinn? In der 4. Auflage bin ich zum Ergebnis gekommen, dass man wahrscheinlich alle 4 verschiedenen Gewinnarten anerkennen muss. Das ist also eine Art Puzzle, das entsteht, aber das ist natürlich ziemlich opportunistisch und eklektisch. Ich hätte, und dazu brauchen wir halt eine 5. Auflage, zur Kenntnis nehmen müssen, dass seit 30 Jahren, fast 30 Jahren, erfolgreiche Anstrengungen unternommen worden sind, um letzten Endes doch nachzuweisen, dass der Arbeitswert der zentrale Bestimmungsgrund für den Gewinn und den Wert der wahren Arbeitskraft ist. Es sind 2 israelische Mathematiker gewesen, die das herausgearbeitet haben, Emanuel Falschun und Moshe Machover. Das ist damals, ist 1983 erschienen, das Buch. Einer der Autoren sagte über die Rezeption, it sank like a stone. Das wurde völlig nicht beachtet, fiel weg. Inzwischen ist das auch eine breitere Bewegung gewesen. Es gibt da 2 interessante britische Ökonomen, Cockshott und Cottrell, die das empirisch überprüft haben für England, das stimmt. Machover und Falschun haben es auch schon für England überprüft und für die USA. Dann am umfassendsten hat ein gewisser Zacharia gemacht. Das ist ein Aufsatz, kann man sogar im Internet nachlesen, sodass ganz Marburg das bald lesen kann. Der hat es für 18 Gesellschaften nachgewiesen. Für Deutschland liegen jetzt gerade seit einem Jahr Berechnungen von Ulrich Fröhlich aus Chemnitz vor. Das heißt, die Arbeitswertlehre stimmt doch, allerdings kann man das beweisen, nur aufgrund einer Mathematik, die so kompliziert ist, dass man erstmal Abi gemacht haben muss an der Martin-Luther-Schule. Wer an anderen Schulen Abi gemacht hat, kann das wahrscheinlich gar nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, was aus meiner früher behaupteten Pluralität der Gewinnquellen wird. Die ist falsch und richtig zugleich. Also der Marking abgewinnen. Den gibt es natürlich. Also natürlich zieht insbesondere im Handel zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern die eine Seite die andere über den Tisch. Das gibt's. Es gibt auch den Innovationsgewinn zweifellos und den Monopolgewinn auch. Die sind in verschiedenen historischen Phasen dominant, aber der Hintergrund, der hinter ihnen all steckt, ist tatsächlich die Mehrwerttheorie. Die Mehrwerttheorie ist die Theorie, oder der Mehrwert ist die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung dafür, dass auf einem Markt ein Gewinn entsteht. Also müssen wir demnächst eine fünfte Auflage haben. Oder wenn es eine zweite Auflage dieses Benchmark-Kapitalismus gibt, dann schreibe ich das eben rein.
Jetzt hast du ja beide Bücher, sowohl diesen aktuellen Band über den Kapitalismus als auch G-Strich, hast du ja eingeteilt in einen logisch-analytischen Teil und in einen historischen Teil. Und der historische Teil ist untergliedert in verschiedenen Formationsphasen des Kapitalismus. Und ein Kriterium, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Dominanz der von dir aufgezählten vier Gewinnquellen jeweils. Ist dann das auch hinfällig, diese Formationsaufzählung?
Nein, überhaupt nicht. Das ist unverbindlich der Sonnenenergie. Nicht alle Energie, die wir so haben, mit Ausnahme der Atomenergie, ist ja bekanntlich Sonnenenergie, nicht? Kohle, Erdöl, alles, was wir so gern genießen, ist Sonnenenergie, auch die Sonnenenergie, und dann haben wir neuerdings sogar die Sonnenenergie persönlich, nicht? Aber in der Regel wird die Sonnenenergie ja umgesetzt in andere Energieträger, Kohle, Erdöl, Holz, nicht? Und so ist es auch mit dem Verhältnis von Arbeitswert und Mehrwert und den anderen Gewinnformen. Also in der Form des Innovationsgewinns, in der Form vielleicht auch das Überwiegens der Nachfrage über das Angebot oder im Markt ab, kommt die zentrale Ursache der Mehrwert zur Erscheinung. So nennt man das wohl. Wie die Sonne eben scheint, auch wenn sie nicht scheint, können wir trotzdem Erdöl verfeuern.
Ich könnte mir vorstellen, dass Kritiker und Kritikerinnen, die jetzt dieses Interview hören, argumentieren würden, ja, da sagt der Schorsch, das ist jetzt empirisch bewiesen, allerdings mit einer Mathematik, die für uns Normalsterblichen nie nachweisbar ist. Das klingt ein bisschen nach Metaphysik.
Überhaupt nicht. Wenn man zu blöd ist, das zu verstehen, hat man eben Pech gehabt. Da muss man sich verdolmetschen lassen. Ich habe mir sie auch dolmetschen lassen.
Schorsch.
Danke.
Schorsch, du behauptest mit Marx, so war es jetzt eigentlich, dass die kapitalistische Gesellschaft eine Klassengesellschaft sei. Wie definierst du denn den Begriff Klassengesellschaft?
Brauche ich nicht zu definieren, hat Lenin definiert, nicht? Klassen sind große Menschengruppen, die ein je spezifisches Verhältnis zu den wichtigsten Produktionsmitteln haben. Einige haben überhaupt kein Verhältnis zu Produktionsmitteln, weil sie keine Produktionsmittel haben. Die sind halt gekniffen, sind aber auch eine Klasse.
Im überwiegenden Teil ihrer bisherigen Geschichte kam die Menschheit ja ganz ohne Klassengesellschaften aus und dann ging sie plötzlich doch dazu über. Warum eigentlich?
Das Faulheit einfach. Also das ständige Sammeln und Jagen, das war ziemlich anstrengend. Dann hat einer gemerkt, wenn man so mit dem Stein ein bisschen im Boden kratzt, dann wächst das auch von alleine. Da muss ich nicht dauernd warten, bis wieder Herbst ist und ich mir irgendwelche Beeren sammle, dann kann ich vielleicht selbst was erzeugen. Ja, der Antrieb zur Arbeit, da fing ja die Arbeit an, nicht? Die Ursache der Arbeit ist immer die Faulheit gewesen. Wenn ich sage, etwas ist mir zu mühsam, dann muss ich was erfinden und dann erstelle ich Artefakte, Keile, Maschinen, Atomkraftwerke, damit ich nicht so viel arbeiten muss.
Also wenn man jetzt Engels folgt,
sollte man unbedingt tun, das ist klar.
Wenn man Engels jetzt folgt, und zwar dem Buch Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, dann ist das Ganze ja ungefähr so gewesen. Also irgendwann fing die Menschheit an, Tiere zu domestizieren, der gesellschaftliche Reichtum wuchs, die Produzierenden haben weit darüber produziert, als was für ihren unmittelbaren Lebensunterhalt notwendig gewesen ist. Und kaum war dieses geschehen, also solch ein gesellschaftliches Mehrprodukt produziert, schon tat die Menschheit was. Also sie spaltete sich in Klassen und nicht nur das, sondern auch das Patriarchat ist gleich noch um diese Zeit entstanden, eine ganz widerliche Form von Klassenherrschaft. Nämlich die Sklavenhaltergesellschaft entstand ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Das könnten ja Misanthropen sagen, siehste, kaum gab es was zu verteilen, offenbarte sich die Natur der Menschen und es kam zu Klassengesellschaften.
Die Natur der Menschen gibt es ja wohl nicht. Die Natur der Menschen hat sich geändert, in dem Augenblick das, was zu verteilen gab. Aber das ist praktisch nicht erheblich. Also die Menschheit gibt es jetzt seit 2 Millionen Jahren. So viel haben die Archäologen und andere Altertumswissenschaftler aus dem Boden herausgebuddelt. Und die Klassengesellschaft besteht, war es am Anfang auch noch nicht, aber tatsächlich die Ungleichheitsgesellschaft gibt es seit 12.000 Jahren. Das können wir vergessen, nicht? Also wir haben noch ein paar Millionen, zig Millionen Jahre vor uns, vergessen wir das einfach.
Ja, aber da sagt der Misanthrop, ach ja, nu, gab ja vorher nicht so viel zu verteilen, aber kaum, dass es etwas zu verteilen gab, schon.
Ja, aber das ist eine Zwischenphase. Am Anfang gab es nichts zu verteilen, da braucht man sich auch nicht drüber totzuschlagen. Jetzt gibt es ein bisschen was zu verteilen, das reicht aber nicht für alle, damit sie alle herrlich in den Freuden leben können. Also wollen die einen herrlich in den Freuden leben und unterdrücken die anderen. Ist ja menschlich verständlich. Aber Marx spricht ja von einer möglichen Gesellschaft, in der die Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums fließen, zwar so gewaltig fließen, dass wir uns nicht mehr über den Überschuss tothauen müssen, sondern wir haben alle davon. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das wird wohl die nächsten 30 bis 40 Millionen Jahre uns Beschäftigung geben.
Die nächsten was?
30 bis 40 Millionen Jahre, so lange wird es immer noch reichen.
Achso, werden wir sehen. Oder auch nicht. Lass uns heute doch mal so etwas wie eine neue gesellschaftswissenschaftliche Disziplin gründen, und zwar die theoretische extraterrestrische Soziologie. Die erste Frage.
Mir reicht die terrestrische, nicht noch eine Soziologie.
Jetzt gründen wir mal die extraterrestrische Soziologie. Es gibt ja bestimmt noch mehr intelligentes Leben in diesem Universum. Und die erste Frage an diese neue Disziplin ist, müssen Gesellschaften intelligenter Wesen quasi als Naturgesetz den Leidensweg durch die Klassengesellschaften gehen, um ein Mehrprodukt erzielen zu können, das erheblich über dem liegt, was zum Unterhalt der Produzierenden erforderlich ist oder aber zu diesen reich fließenden Reichtumsquellen. Also muss das über Klassengesellschaften gehen oder könnte es deiner Meinung nach Aliensgesellschaften geben, die einen anderen Entwicklungspfad als den der Menschheit genommen haben?
Da müsste man vielleicht mal mit den Theologen hier in Marburg reden. Die sind ja mit extraterrestrischer Soziologie weitgehend beschäftigt. Die Frage, die hier gestellt wird, ist eigentlich eine alte Frage von Vera Sasulitsch, einer russischen Revolutionärin, die irgendwann zum Generaltod geschossen hat und dann emigrieren musste, was ihr wohl auch anzuraten war. Und die Marx nun auch die Frage gestellt hat, müssen wir in Russland denn wirklich, die wir noch nicht richtig im Kapitalismus sehen, der fängt ja bei uns gerade an in Russland, so schrieb sie in 70er oder 80, Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, müssen wir denn um Himmels Willen auch noch durch diesen elenden Kapitalismus durch? Sagte Marx, es gibt mehrere Entwürfe dieses Briefes, weil der Marx wollte ihr nicht wehtun, aber letzten Endes sagte er, es wird sich wohl nicht ändern lassen, nicht? So war es damals. Da wir jetzt überall Klassengesellschaften haben, ist die Frage ja eigentlich nicht mehr so naheliegend, ob wir erst durch Klassengesellschaften durch müssen, um die nächsten 20, 30 Millionen Jahre genießen zu können. Es ist halt in den letzten 12.000 Jahren einiges ziemlich dumm gelaufen. Mehr kann man da nicht sagen.
Nein, dass es so gelaufen ist, ist ja klar. Aber die Frage ist ja, richtet sich ja nach was anderem. Also wenn man sich das anguckt, dann hat es ja in diesen klassenlosen Gesellschaften oder okommunistischen Gesellschaften sehr wohl einen gewaltigen Produktivkraftfortschritt gegeben, muss man ja so sagen. Zum Beispiel nur allein die Erfindung des Feuers, nicht, oder Feuer machen zu können. All diese Dinge sind ja nun wirklich revolutionäre Erfindungen, die die Menschheit sehr weit nach vorne gebracht hat. Das haben sie geschafft in klassenlosen Gesellschaften. Sogar haben sie es geschafft, also in großem Ausmaße Tiere zu domestizieren und zu Nutztieren zu machen.
Fing es vielleicht schon an, weshalb müssen wir die armen Tiere domestizieren? Wollen die auch Freiheit, wie die Menschen auch? Vielleicht fing da der Fehler schon an. Anschließend wurden die Tiere aufgefressen, ist auch ziemlich gewalttätig.
Gut, das ist sicherlich richtig, aber die Frage, die ich stelle, läuft darauf hinaus, ist es theoretisch möglich? Nach Engels und Marx ist es ja nicht möglich. Also Engels schreibt, es ist eine Naturnotwendigkeit quasi, dass es zu einer Klassengesellschaft gekommen ist, ab diesem Produktionsstand, sei es notwendig gewesen, dass es zu einer Klassengesellschaft gekommen ist. Aber wäre es theoretisch deiner Meinung nach denkbar, dass eine allmähliche Fortentwicklung der Produktivkräfte auch in klassenlosen Gesellschaften
verstanden gehen könnte? Im Weltall, oder wo soll das nun sein?
Na, auf der Erde.
Auf der Erde haben wir
hätte es einen alternativen Entwicklungspfad geben können,
theoretisch? Hätte, das Historiker dürfen nie sagen, hätte. Es hat diesen Entwicklungsweg gegeben. Es gibt ziemlich naheliegende Überlegungen, die Marx angestellt hat, als die Briten über die Inder hergefallen sind und denen unbedingt den Kapitalismus bringen mussten. Sozusagen aus der Sicht des englischen Kapitals hat Marx das letzten Endes begrüßt. Er sagte, ja, die müssen halt auch durch. Gut, so war es historisch. Ob es einen anderen Weg gegeben hätte, weiß man nicht. Es gab diesen Weg. Was wollen wir sagen über... Vielleicht würden wir alle noch grunzen und mit Schwänzen durch die Gegend laufen, wenn es keine Klassengesellschaft gegeben hätte.
Vielleicht ja auch nicht schlecht. Nun gut, zurück zum irdischen Kapitalismus.
Zu welchem Kapitalismus?
Irdischen. Irdischen. Zum ganz irdischen Kapitalismus.
Ich dachte schon ethisch.
Das, was du schon die ganze Zeit... Nein, das wäre wirklich eine Frage an Theologen. Was ist ein ethischer Kapitalismus?
Auch
ein
Sozialdemokrat.
Also. Gut. Die kapitalistische Produktionsweise, wir haben es ja schon in deiner Eingangsdefinition von Kapitalismus gehört, ist nicht nur darauf ausgerichtet, Gewinn zu erzielen, sondern auch die Mittel dazu, nämlich das Kapital ständig zu vermehren. Das ist eine ganz weitere wichtige Grundbedingung für den Kapitalismus. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist Kapital?
Kapital sind die zur Vermehrung, Kapital sind im Kapitalismus die zur Erzielung des Gewinns eingesetzten Mittel.
Warum wird aber nun im Kapitalismus Kapital in der Tendenz ständig akkumuliert? Also
das frage ich mich allerdings auch. Also zunächst mal ist die Akkumulation, dass zu vorhandenem Kapital Neues hinzugefügt wird, nicht ein weiteres Merkmal für den Kapitalismus, sondern das zentrale Merkmal. Wir haben ja vorhin gesehen, der Gewinn ist nicht das zentrale Merkmal, aber die Akkumulation. Das Akkumulation, also es kommt von Cumulus, es aus einem Haufen wird noch ein anderer Haufen drauf gemacht. Nicht? Warum? Das ist vielfältig. Gibt es vielfältige auch wieder theologische Erklärungen, die Gier, der Wucher und der schlechte Mensch. Aber ich nehme an, die Hauptursache ist die Konkurrenz gewesen. Nehmen wir an, es gibt einen begrenzten Markt, das sind nun zwei Eigentümer, die ernähren sich von diesem begrenzten Markt, indem sie etwas herstellen lassen durch ihre Lohnarbeiter und was sie da herstellen, fressen sie anschließend wieder auf. Das ist dann der Mehrwert. So geht das gemütlich hin und her, also wenn das Produkt verkauft ist, müssen die Arbeiter ihren Lohn bekommen, beziehungsweise neuer Lohn muss vorgeschossen werden. Dann abgenutzte Maschinen müssen ersetzt werden, müssen neue Rohstoffe eingekauft werden. Dann werden die Arbeiter wieder drangestellt an die Maschinen. Und siehe da, es entsteht der neue Mehrwert. Freut sich der Kapitalist, weil er den dann wieder verzehren kann. Jetzt könnte es sein, dass einer von beiden aus Gründen der Faulheit oder es könnte vielleicht einer auf die Idee kommen und sagen, Mensch, ich kann mir so schöne Sachen kaufen für meinen Mehrwert. Das Problem ist nur, ich muss so viel an die Arbeiter abgeben. Es gibt bei Marx ja den Begriff des Produktenwertes, das ist der Wert des ganzen Produkts. Dann gibt es den Neuwert oder auch das Wertprodukt, das besteht aus Lohn und Gewinn. Und wenn du nun also den Gewinnanteil erhöhen kannst zu Lasten des Lohns, hast du mehr davon. Und die Welt ist voll schöner Dinge, die man sich auch gern kaufen möchte. Also kommt der Unternehmer auf die Idee, ach, ich drücke mal den Lohn. Kann den Lohn aber nicht drücken, weil der Lohn das Existenzminimum des Arbeiters ausmacht. Erfindet er aber eine bessere Maschine mit höherer Arbeitsproduktivität, dann erzielt er mehr Kapital und verbessert seine Lebenssituation. Jetzt ist er aber nicht allein auf der Welt. Der Kapitalist nebenan ist noch einer, sein Konkurrent. Der merkt plötzlich, oh, der Markt ist zunächst mal begrenzt, die Kunden werden nicht mehr, dadurch, dass mehr Produkte da sind. Mein Konkurrent hat aber jetzt mit gleichen Kosten mehr Produkte hergestellt, der nimmt mir meinen Marktanteil weg, also kriegt der Unternehmer B die Panik und fängt auch an zu erfinden oder seine Arbeiter zu schinden, irgendetwas und so akkumulieren sie um die Wette und derjenige, der stärker akkumuliert, wird übrig bleiben am Ende. Das ist wohl sozusagen anthropologisch die Ursache der Akkumulation. Von einer anderen Akkumulation mal abgesehen, die auch nun nicht gerade lieblich ist, nämlich die ursprüngliche Akkumulation. Irgendwann muss ja das erste Kapital entstanden sein. Wann ist das entstanden? Naja, irgendwann vielleicht im 13. Jahrhundert oder ein bisschen Kapital gab es immer. Und irgendwann, so seit dem 15. Jahrhundert beschleunigt, wurden Nicht-Kapitalisten, das waren vor allem Bauern, enteignet, ihnen wurde das Land weggenommen und das Land wurde zu Kapital gemacht. Das ist die ursprüngliche Akkumulation. Also Akkumulation ist eine ziemlich rabiate Angelegenheit.
Wäre es dann theoretisch denkbar, dass wenn wir sozusagen einen fast Monopolkapitalismus in Reinkultur hätten, dass dann die Akkumulation aufhören würde, weil die Konkurrenz eingeschränkt
wird? So hat sich das der Lenin gedacht, nicht? Also Monopolkapitalismus ist faulender Kapitalismus, sagte er.
Der fault jetzt aber schon seit einem guten Jahrhundert
vor sich hin. Naja, weil also Monopolkapitalismus war ja dann zunächst einmal Monopolkapitalismus innerhalb einzelner Nationen. Andere Nationen hatten auch ein Monopolkapital, da mussten sich erstmal in die Gurgel gehen und zwei Weltkriege veranstalten. Also es gibt also auch Monopolkapitalismus, ist international immer auch Konkurrenzkapitalismus gewesen. Stellen wir uns mal vor, ein Weltmonopol für alle Produkte, merken wir schon, dass es eigentlich Blödsinn. Aber wenn es das gäbe, wäre es ein richtiger Moment für den Sozialismus, dass man sagt, es ist auch nur noch ein einziger Monopolist da, ne, den werden wir dann auch noch wegjagen und dann hätten wir den Sozialismus, der wahrscheinlich nicht so produktiv sein wird wie der Kapitalismus. Da kriegt man wieder Probleme mit Marx, der nun den Kommunismus, wie er ihn nannte, ja für höchst produktiv hielt.